Halleluja. Komm, streck dir nochmal aus deinem Innern heraus und schau auf Jesus. Sag Jesus, danke für das Wort jetzt. Danke, dass du mich in aller Wahrheit führst und leitest durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort. Danke, dass dein Wort, wenn es ausgeht, nicht leer zurückgeht, sondern es vollbringt das, wozu du es aussendest. Danke, Jesus, dass ich dein Werk bin, das Werk deiner Hände. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Und du darfst mich so formen, wie du mich haben willst. Du darfst mich verändern. Wenn dir was nicht gefällt, darfst du es wegmachen. Wenn ich was brauche, darfst du es mit dazu machen. Danke, Jesus, dass du mich gebrauchst. Und danke, dass du mir vertraust. Danke, dass du an mich glaubst. Und danke, dass ich dir vertrauen darf. Und danke, dass ich dir glauben darf, Jesus. Herr, du bist das Wort Gottes auf zwei Beinen. Du kannst nicht lügen, du kannst nicht untreu sein. Du bist treu, du liebst mich, du hast Pläne mit mir, du gehst mit mir vorwärts. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir nicht alleine durch dieses Leben gehen. Herr, du hast gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid getröstet. Ich habe diese Welt überwunden. Halleluja, Jesus. Halleluja. Amen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es keine zweite Erde gibt? Wir können nicht die Ersatzerde wählen, weil uns hier einige Dinge stören. Es gibt auch keine zweite Zeit in deinem Leben. Du hast nur diese eine Zeit. Du kannst nicht sagen, naja, dann warte ich mal ab, bis die zweite Zeit anfängt. Du kannst auch nicht sagen, es gibt ein zweites Deutschland. Hier sind auch Dinge, die gefallen mir nicht. Ich gehe mal ins andere Deutschland. Geht auch nicht. Es gibt so einige Dinge, die man nicht verändern kann. Aber etwas, was ständig unter der Veränderung unterliegt, ist dein Inneres, dein Geistmensch, das, was dich ausmacht. Amen. Ich finde interessant, wenn man mit Menschen in der Welt spricht, meinen die immer, das sind sie, diese Hülle. Das bist du nicht. Das ist nur deine Hülle, wo du vorübergehend drin bist. Was dich ausmacht und was unsterblich ist, ist dein Geist und deine Seele. Und die bleiben in Ewigkeit. Und darum müssen wir uns kümmern. Und die meisten Menschen kümmern sich nur ums Äußerliche, aber nicht um Geist und Seele. Aber wir kümmern uns um Geist und Seele. Amen. Nochmal, in der Welt habt ihr Angst, hat Jesus gesagt. Ich amüsiere mich, wenn man sieht, wie die Leute in der Welt Angst haben. Ich lache über den Virus. Und ich lache über das, was gerade abgeht. Ich habe eigentlich gar keine Lust, es zu erwähnen. Aber ich weiß, dass mein Gott stärker ist. Seit 10 Jahren sage ich euch immer wieder dasselbe. Baut euren Glauben wann? Zum Beispiel für Heilung, solange du gesund bist. Amen. Wenn du das verstanden hast, kannst du über diesen Virus lachen. Richtig? Oder nicht richtig? Alles, was einen Namen hat, muss sich was? Beugen und bekennen, dass Christus der Herr ist. Jede Krankheit hat einen Namen. Wer ist stärker, Christus oder die Krankheit? Wow, ihr habt's verstanden. Amen. Deswegen bin ich völlig entspannt. Mein Nachbar hat mir schon die Woche wieder WhatsApp geschrieben, total voller Panik. Da muss ich mir immer ein bisschen zurückhalten, ne, weil man will ja nicht wirklich blöd rüberkommen. Aber ich weiß, dass der, der in mir lebt, stärker ist als der, der in der Welt ist. Amen. Leute, wenn wir das nicht haben, dann können wir unseren Glauben nehmen und werfen auf den Kompost. Wenn wir keinen Unterschied haben zu den Leuten ohne Glauben, dann lassen wir's. Dann machen wir hier einen Kegelclub oder wir fahren Bowlen oder machen sonst keine Ahnung, was man alles machen kann. Töpferkurs, einen Malkurs. Richtig? Aber wenn wir Glauben haben und wir uns jeden Sonntag hier treffen, weil wir wissen warum, weil Christus dich liebt und weil er das Werk, was er in dir angefangen hat, auch liegen lässt. Zu Ende bringt. Amen. Warum bringt er es zu Ende? Weil er dich lebt. Amen. Und wenn wir oder die Menschen, sagte mal Jesus, die böse sind, die ihren Kindern schon gute Gaben geben können, sind ja nicht wir. Wir sind nicht mehr böse. Es waren Ungläubige. Es war vor der Wiedergeburt. Wenn da schon gute Gaben fließen, wie viel mal mehr für uns? Amen. Halleluja. In 1. Johannes 1, Vers 1, irgendwie habe ich gerade einen Fehler drin. Nehmen wir mal 1. Johannes 2, ab Vers 1. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. So, Wer von euch hat schon mal gesündigt, seit er wiedergeboren ist? Alle Marien. Woher weißt denn du das? Magst du Seelsorge? Wie oft sage ich euch, wenn Gott nicht mehr gewollt hätte, dass ihr noch sündigt, nachdem ihr wiedergeboren war, hätte er euch sofort in den Himmel entrücken müssen. Weil er weiß, dass ihr noch in dem sündigen Fleisch lebt, bis zur Entrückung. Richtig? Also braucht Gott eine Lösung. Sonst haben wir ein Riesenproblem. Richtig? Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, wer ist das heute Morgen? Oh, nicht alle sind ehrlich, aber ist okay. Und wenn noch jemand eine Sünde begeht, wann und was auch immer, haben wir einen Anwalt. Für was braucht man einen Anwalt? Zur Verteidigung. Wenn du in der Welt etwas angestellt hast und du brauchst einen Anwalt, dann hoffe ich für dich, dass du einen guten findest und keinen faulen. Ich hoffe, dass der nicht mit dir in die Verhandlung geht und sagt, naja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja? Ein guter Anwalt sucht alles heraus, was dich entlastet. Das ist ein guter Anwalt. Der sucht, wo er dir helfen kann, wo er die Geschworenen oder den Richter überzeugen kann, dass du mildernde Umstände kriegst oder dass du einen Freispruch kriegst. Das ist ein guter Anwalt, oder? Brauchen wir auch einen Anwalt? Wir brauchen auch einen Anwalt, weil wir immer noch sündigen. Wir haben nicht die Wiedergeburt empfangen, dann macht es plopp und dann holy, Thomas is so holy. Wir sind dann nicht plötzlich heilig, oder? Sondern unser Fleisch ist immer noch dasselbe. Und es erinnert sich gerne an das zurück, was das Fleisch liebt. Aber, und das ist das Wichtige daran, wenn noch jemand eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Wo? Beim Richter. Dein Anwalt steht vor dem Richter. Amen. Wenn der Verkläger der Brüder kommt, wer ist das? Satan. Satan weiß genau, was du machst und er liebt es, das groß zu machen. Ich weiß genau, was du letzten Sommer gemacht hast, Alter. Ich weiß, wo du warst. Und vor allem weiß er, was du nicht gemacht hast. Der Vater kann nicht hergehen und sagen, ach, der Thomas ist so knuffig, da lassen wir mal alles krumme gerade sein. Das geht nicht. Warum geht es nicht? Weil der Nächste kommt und sagt, ja, ich bin auch Sünder wie der Thomas, aber dem hast du es durchgelassen. Ich will auch, dass du es mir durchlässt. Dann sagt Gott, es geht leider nicht, weil dich finde ich nicht so knuffig. Was wäre das für ein Richter? Ein ganz schlechter, ein miserabler Richter wäre das. Ein unberechenbarer Richter, der nicht auf Grundlage des Gesetzes agiert, sondern auf der Grundlage, wen er knuffig findet und wen nicht. Amen. Also kannst du ganz entspannt in die Verhandlung. Warum? Weil du den besten Anwalt der Welt hast. Amen. Haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt? Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie, sag mal nie, etwas Unrechtes getan hat. Wow. Das ist schon fast wieder zu gut, um wahr zu sein, ja? Du hast keinen korrupten Anwalt, keinen Anwalt, der das Geld liebt, keinen Anwalt, der berühmt werden will, keinen Anwalt, der Karriere nachläuft. Du hast einen Anwalt, der den Angeklagten liebt. Sowas gibt's in der Welt nicht. Ist es nicht der Hammer? Vers 2. Und dieser Anwalt geht sogar über weit über das hinaus, was ein Anwalt normal tut. Denn er ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Amen. Wir gehen vom Sieg aus, der schon stattgefunden hat, nicht der irgendwann stattfindet. Amen. Jesus wird nicht jeden Tag gekreuzigt, sondern ist ein für alle Mal. Amen. Heute ist wieder ein bisschen Wiederholung, aber ihr braucht es. Das ist euer Fleisch rausbrennt und den Geist reinbrennt. Amen. Lies mal, was hier steht, sondern für die der ganzen Welt. Da draußen geht kein Mensch über die Erde, den Gott hasst. Nicht ein einziger. Denn ein Anwalt steht bei dem Vater und macht Fürbitte. Glaubt ihr, dass Jesus betet für einen Stalin, für einen Adolf Hitler, für einen Osama Bin Laden und wie sie alle heißen, die Verbrecher? Pol Pot, Idi Amin, wie sie alle geheißen haben, die ganzen Diktatoren und Menschenverbrecher. Jesus betet für sie. Aber er kann eines nicht tun. Er kann die Herzen nicht vergewaltigen. Er kann uns nicht in den Himmel zwingen und er kann uns nicht zur Bekehrung zwingen. Das Sühneopfer für unsere Sünden ist Christus geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wenn ich Predigern zuhöre von woanders, ganz oft reden die nur von Sünde, Sünde, Schuld und Sünde. Hölle, Sünde, Schuld. Hölle, Sünde, Schuld. Weißt du, was in den Leuten, in den Zuhörern passiert? Angst, Verdammnis, Ohnmacht. Angst, Verdammnis, Ohnmacht. Richtig? Würden sie sagen, dass der Vater mit der Welt versöhnt ist durch Christus, würden die Leute sagen, hey, Moment mal. Christus hat für alles bezahlt, damit ich erlöst bin. Wow, das ist ja der Oberhammer. Der hat wirklich, nee, kann das sein? Doch, ja, es ist so. Hier steht's. Hier steht schwarz auf weiß. Der Vater hasst keinen Menschen mehr. Hör mal manchen zu, was die predigen, wenn der Vater alles hasst. Und die meisten Menschen haben ein Bild von Gott als einem, der oben sitzt, den ganzen Tag schläft, ab und zu aufwacht und sagt, was ist schon wieder los? Bumm, bumm, bumm. Und dann schläft er wieder ein, kümmert sich um nichts. So ist das Bild, wie manche von Gott haben. Aber der Vater schläft nicht. Der Gott schlummert und schläft nicht. Und er wusste, die Menschheit braucht eine Bezahlung, die aus dem Himmel kommt. Und die war Christus. Weißt du, der Teufel hat keine Waffe mehr, die geschmiedet ist. Warum? Weil Christus bezahlt hat. Das Einzige, wie er dich wieder dran kriegt, ist, wenn er Verdammnis in dich hineinspricht. Jetzt hast du es schon wieder gemacht. Zum x-tausendsten Mal. Dann kannst du sagen, ich habe einen Anwalt. Nicht meine Leistung zählt. Nicht die Leistung von Thomas zählt. Nicht ich hab's vollbracht. Nicht ich werde es vollbringen. Einer hat's vollbracht. Für wen? Für uns alle. Amen. Wisst ihr, der Teufel hat es geschafft, 2000 Jahre die Christenheit in Religion zu halten, anstatt das wahre Evangelium, was hier steht, zu predigen und zu den Leuten zu sagen, kommt, es ist alles bezahlt, komm. Du musst es nur annehmen, das alles. Aber Religion hat dir gesagt, du musst erst das tun, du musst erst dies tun, du musst hier hin und da hin und der muss für dich beten und alle Varianten, die es gibt, richtig? Aber der Vater hat den Weg frei gemacht. Die Woche hat mich jemand angerufen und sagt zu mir, Thomas, ich verstehe nicht ganz, dass wir nicht mehr sagen, ich segne dich. Das ist ein guter Anruf, das ist eine gute Frage. Ich habe es ganz einfach erklärt. Wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen, sagt die Bibel, richtig? Im Epheser. So, und wer segnet uns denn mit allem geistlichen Segen? Der Vater. Der Vater ist der König. Richtig? So. Stell dir vor, wir hätten noch einen König in Deutschland. Mit Krönchen und Hofstaat und alles drum und dran. Und du hast eine Audienz bei dem König. Und der König sagt zu dir, Thomas, ich ernenne dich heute Morgen als mein Stellvertreter und ich segne dich mit allen meinen Segnungen. Jetzt sagst du, wow, Hammer. Gehst zurück in dein Dorf und da ist der Gastwirt von dem Dorf, sagt, Mensch Thomas, ich finde dich cool, ich würde dich gerne adoptieren und würde dir meinen Gasthof schenken als Segen. Sagst du, das ist super, ich kündige beim König, ich fange bei dir im Gasthof an. Wer würde das tun? Warum nicht? Ist doch toll, so ein Gasthof. Warum ist das ein schlechtes Geschäft, Martin? Danke, Martin, du hast es verstanden. Wenn der König dich mit allem gesegnet hat, was es gibt, mit allem, Er sagt, auf dem Thron bleibe ich. Der Rest darfst du alles zur freien Verfügung nehmen. Dann bist du richtig fett gesegnet. Richtig? Du darfst sein Kutsche nehmen, sein Pferdchen, du darfst in den Palast rein und raus, du darfst mit deinen Freunden Partys machen, du darfst von seinem Konto abheben. Da brauchst du doch keinen Gastwirt mehr, der dir sagt, richtig? Kann ich dich noch segnen, wenn der Vater dich gesegnet hat? Na, wir machen nachher eine Schlange, ich bete für euch alle, ich lege euch die Hände auf, ich segne euch. Und da möchte ich hier, dass ihr so halbwegs schwebt und ganz arg macht, oh, wenn ich euch segne, dass ich mich gut fühle. Und dann geht ihr raus und dann erzählt ihr jedem, der Thomas hat mich heute gesegnet. Das war der Hammer. Versteht ihr, wie naiv das ist? Ich selber habe das jahrelang geglaubt. Bin zu jedem Prediger hin, überall auf der Welt, hab gesagt, kannst du mich segnen, Bruder? Kannst du mir die Hände auflegen? Gibst du ein bisschen von deinem... Alter Vater, ey. Aber das braucht komplettes Umdenken im Kopf, richtig? Wenn du verstanden hast, du bist mit allem gesegnet. Welcher Mensch kann dich noch segnen? Halleluja. Und wisst ihr, warum der Vater will, dass ihr keinen Menschen mehr folgt? Weil jeder von uns auf Augenhöhe ist. Ich bin nicht über dir, du bist nicht unter mir. Ja oder nein? Nein, ich bin der gesalbte Pastor hier. Und ihr seid alle unter mir. Ihr seid alles meine Sklaven, ihr müsst mir dienen und mir euer Geld geben, ansonsten haltet ihr die Schnauze. Läuft es so?
Nein.
Warum nicht? Weil Jesus will, dass ihr frei seid. Wahrheit macht frei. Wenn du verstanden hast, hey, Gott liebt mich, er ist für mich, er betet für mich, er lebt in mir. Wer muss dir da noch die Hände auflegen? Wer muss dich noch ermutigen, wenn es dir morgens nicht gut geht, wenn du aufstehst und siehst den Typ im Spiegel schon wieder? Dasselbe wie gestern. Also vielleicht noch so haarig wie ich. Und dann musst du dich entscheiden, ob du den liebst oder nicht. Das ist nur eine Entscheidung entfernt, da musst du nicht beten. Oder jemand anrufen und sagen, kann ich mal für mich beten, ich mag mich heute nicht. Du triffst einfach eine Entscheidung, sagst, der Typ sieht verdammt gut aus und ich mag den. Und deine Seele reagiert und sagt, wow, heute ist ein guter Tag. Amen. Wenn dich jemand lobt, spürst du irgendwie, du fühlst dich gut. Wenn dich jemand kritisiert, spürst du, fühlt sich nicht gut an. Das nennt man Fühle, Fühle, Fühle. Fühle ist nicht die Wahrheit. Lies mal die Bibel. Jeder Prophet und jeder Mann Gottes und jede Frau Gottes, die von Gott einen Auftrag gekriegt haben, haben alle sofort Ja gesagt. Mose war total begeistert, er ging nur 40 Jahre weg von Gott. Er musste sich vorbereiten. Nee, wir lesen, er ist abgehauen. Sollte ein Prophet in eine Stadt, da musste ihn der Walfisch fressen. Danach Fisch gestunken, hat ihn wieder ausgespuckt. Der war richtig tot, der hat nicht im Walfisch gelebt, der war tot. Und der Walfisch hat gesagt, das stößt mir auf, spuckt ihn wieder raus. Alle, die du liest in der Bibel, waren mega gehorsam. Nein, eben nicht. Sie waren alle schwierig und herausfordernd. Aber Gott liebte sie. Richtig? Da gibt's Hoffnung für uns. Ich möchte heute über den Hohepriester sprechen, über Jesus Christus, unseren Hohepriester. Jesus sitzt nicht im Himmel neben dem Vater und sagt, Mann, ist das langweilig heute wieder. Boah, im Fernsehen kommt nichts, im Radio kommt nichts, die Engel singen immer dieselben Lieder. Mann, ist das langweilig im Himmel. So ist Jesus nicht. Jesus ist beschäftigt jeden Tag mit Fürbitte beim Vater für dich und für mich. Amen. Der Vater will, dass es dir gut geht. Der Vater will, dass du gesund bist. Der Vater will, dass du versorgt bist. Der Vater will, dass du wächst im Glauben. Amen. Das ist sein Wille und nichts anderes. Und wenn noch mal einer kommt in dein Leben und sagt, Gott ist zornig, bei jedem Ding, was in der Natur passiert, weiß noch, wo der Tsunami war. Könnt ihr euch erinnern? Das ist Gottes Zorn über die Sünder. Was hat Jesus gesagt? Ich richte niemand vor der Zeit. Vor welcher Zeit? Vor dem jüngsten Gericht. Davor richtet Jesus niemand. Wenn Jesus niemand richtet und verurteilt, warum tun wir das manchmal? Warum denken wir, dass es Gott mit uns tut? Warum denken wir, wenn etwas Schlimmes in unser Leben passiert, warum lässt Gott das zu? Gott lässt alles zu. Der lässt sogar zu, dass du gesegnet bist mit allem geistlichen Segen. Das lässt er zu. Und wenn du verstanden hast, dass alle Dinge dir zum Besten dienen müssen, entspann dich. Entspann dich. Der Teufel ist so doof. Der klaut dir was oder zerstört dir was. Freu dich. Weil er muss es siebenfach zurückbezahlen. So einen Zins kriegst du auf der Bank nicht. Wann wird es wirksam? Wenn du anfängst, es zu glauben. Und wann du das laut aussprichst und drüber betest und sagst, das gehört mir. Teufel, freu dich mit meinem Handy, was du geklaut hast. Du bringst mir ein siebenfach teures zurück. Wie, weiß ich nicht, aber du machst es. Amen. Ihr glaubt es nicht, gell? Vanessa, ihr Fahrrad ist geklaut worden in Gundelsheim damals. Werde ich nie vergessen. Da haben wir das Fahrrad gesucht. Na, ich dachte, warum soll ich das Fahrrad suchen? Bin ich doof? Das kann der Teufel suchen. Der hat es ja auch geklaut, der weiß, wo es ist. Da habe ich einmal laut gebetet. Ich gesagt, Teufel, du bringst das Fahrrad zurück bis vor die Haustüre. Dann will ich gerade wegfahren zum Bibelseminar. Sitzt da ein älterer Türke auf dem Fahrrad von Vanessa direkt vor meiner Haustür. Ich so, wow, Alter. Da konnte ich nicht aus dem Auto, da war grün, da musste ich hinterher, habe ich ihn über die Straße gejagt, nächste drüben, da ist schon freiwillig vom Fahrrad runter. Ich nix klaue, ich gefunden. Na, ich sag, ja, ich hab dich auch gefunden, Freund. Beziehungsweise du hast mich gefunden. Der Teufel musste ihn zurückschicken mit dem Fahrrad. Amen. Leute, das ist kein Spaß, das ist ernst. Du musst Autorität nehmen im Geist, ganz einfach. Amen. Meiner Mutter haben sie vor 15, 20 Jahren den Geldbeutel geklaut, im Supermarkt, aus dem Wagen raus. So zwei Junkies. Gesehen sind sie geworden, aber da waren sie weg. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe gesagt, Teufel, ich habe mal gesagt, Mama, wie viel Geld war drin? War nicht so viel Geld drin. Ich habe gesagt, okay, aufs Geld legen wir ein Ei. Aber den Rest kommt zurück. Und Teufel, egal wo du das hast, du bringst den Geldbeutel zurück. 4 Wochen drauf ruft ein Jäger an aus einer Stadt 15 Kilometer weit weg. Sagt, ich war mit meinem Hund im Wald und er hat gebuddelt. Auf einmal lag da ein Geldbeutel. Dann habe ich da reingeguckt. Ah, und dann habe ich sie gefunden. Wollen Sie den zurück? Ich sage, natürlich. Alles war noch drin, jeder Ausweis, alles. Weißt du, was das für ein Aufwand ist, alles zu erstellen? Ich habe gesagt, Teufel, du bringst das Teil zurück. Das ist doch mir egal, ob dein Jäger benutzt oder was. Das ist doch nicht mein Job. Amen. Gott ist für dich, wenn du glaubst. Amen. Und natürlich habe ich auch manchmal Rückschläge, wo es halt nicht so klappt. Aber da halte ich mich nicht lange mit auf. Sondern ich schaue auf das, was Gott tut. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Noch eine Geschichte. Sammy, sein Fahrrad. Sammy, wie alt war's? 8 oder 9? Sonnendreh. Papa, kriege ich ein neues Fahrrad. Kennt ihr das? Kinder fragen ja nur einmal und dann nimmer. Aber das 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Kriege ich ein neues Fahrrad. Gut, habe ich gesagt, kriegst ein neues Fahrrad. Haben wir ein neues Fahrrad gekauft, zusammengebaut, alles fertig, alles eingestellt. Fähr damit, sage ich. Aber das sage ich dir, zum Rewe fährst du nicht mit rüber. Ja, Papa. Was macht mein Sohn eine halbe Stunde später? Fährt zum Rewe rüber. Was macht er? Stellt das Fahrrad außen hin ohne Schloss. Er kommt raus, Fahrrad weg. Und er kannte die Geschichte von Vanessa, ihrem Fahrrad. Und das war seine sein Glaubensfundament. Und Sammy hat sich gedacht, mit seinen jungen Jahren, wenn das bei Vanessa funktioniert, wer hilft mir? Funktioniert's? Auch bei mir. Und da kam ein Mann raus, wir wissen heute noch nicht, ob das ein Engel war oder nicht, und sagt Sammy zu ihm, was ist denn los? Sagt er, ja, mein neues Fahrrad ist weg. Okay, wie sieht es aus? So und so, stieg an sein Auto und ist weggefahren. Und Sammy stand da und hat gesagt, Teufel, sage ich's richtig, Sammy? Teufel, du bringst mein Fahrrad zurück, bis hierher. Natürlich hat er auch Angst vor mir gehabt. Er dachte sich, den Papa streit oder mit dem Teufel streit. Ich entscheide mich für den Teufel. Amen. Keine 10 Minuten drauf kommt der Mann, der rauskam, zurück, macht den Kofferraum auf, ist sein Fahrrad drin. Wieder ein Türke, was geklaut hat. Ihr Türken, ihr Fahrraddiebe, ne, Spaß. Stellt euch das mal vor, das gibt's, fährt er weg und nimmt dem Typ das Fahrrad weg und bringt's zurück. Wir wissen nicht, ob es ein Engel war oder ein Mensch, das weiß ich nicht. Ist mir auch völlig wurscht. Aber das Fahrrad kam zurück. Amen. Amen. Gott ist mit dir, wenn du im Glauben sprichst. Aber du musst sprechen, du darfst nicht denken. Merkt ihr gerade, was ich denke? Da passiert nichts. Gott hat nicht gedacht, es werde Licht. Immer noch dunkel. Aber das klappt nicht. Gott wusste, er muss sprechen. Amen. Worte haben Macht. Wenn ich denke, der Martin ist, toucht ihn nicht. Wenn ich aber denke, der Martin ist blöd und ich sage ihm das, macht es was mit Martin. Worte haben Macht. Amen. Ich kann ihn auch loben. Ich kann auch denken, Martin ist der beste Typ auf dieser Welt und ich sage aber nichts. Ich denke es nur und lächle ihn dabei an. Mit so einem Christenlächeln. Martin denkt sich, was hat denn der? Nützt ihm auch nichts. Ich muss ihm sagen, Martin, du bist ein toller Typ, ich mag dich. Oh, macht der Martin. Freut sich, oder? Wow, Halleluja. Hebräer 2, Vers 17. Und wisst ihr, was wir für einen tollen Anwalt haben? Einen Anwalt, der durch alle Anfechtungen, Herausforderungen und Schwierigkeiten durch ist. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern. Wer ist Ihnen? Jesus. Jesus musste seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Stell dir das mal vor. Jesus hat die Herrlichkeit der Ewigkeit verlassen, um in den Dreck dieser Welt zu kommen, um dich aus dem Dreck dieser Welt rauszuretten für die Ewigkeit. Jesus war im Dreck dieser Welt. Der war allen Versuchungen genauso ausgeliefert wie du und ich. Er weiß, wie es ist, wenn man verraten wird, wenn man verleumdet wird, verlassen wird, wenn die Freunde dich alle stehen lassen, wenn deine Familie dich nicht leiden kann. Wenn sie sagen, du hast keinen richtigen Vater, keine richtige Mutter. Wenn sie dir alles vorwerfen, du hast keinen Job. Möchte gern Zimmermann, möchte gern Schreiner, was auch immer. Was, egal, was sie dir vorwerfen. Er war in allem gleich. Der musste sogar auf die Toilette gehen. Habt ihr euch mal Gedanken drüber gemacht? Ja. Sein Deo war dasselbe wie vom Rest der Leute damals. Da hast du nicht fragen müssen, ist jemand da? Du hast es schon gerochen. Da war es warm. Leute, ich möchte euch mal das vor Augen führen. Wenn du durch Hollywood-Jesus-Filme guckst, das ist so ein Typ, der aussieht wie eine Frau mit einem Bart und langen Haaren. Wie die Conchita Wurst. Aber so sah Jesus nicht aus. Oder nicht? Und dann siehst du, wie der immer so halb rumschwebt und immer so verklärt rumläuft. Der hat nichts geraucht, der hatte keine glasigen Augen. Der war völlig normal. Amen. Er musste in allem seinen Brüdern, also dir und mir, gleich werden. Und weil er das tat, jetzt kommt es deshalb, kann er jetzt als ein Barmherziger, sag mal Barmherziger, und treuer Hohepriester vor Gott für sie eintreten. Boah, das ist der Hammer, oder? Manchmal denke ich, wenn Christen beten, die sind immer so, die erzählen Gott Geschichten, wenn sie beten. Aber die beten nicht. Sie erzählen Gott ihre ganze Woche, was alles in der Woche war. Aber Gott weiß das doch schon alles. Gott weiß genau, was war oder was nicht war. Okay? Und du kannst auch Gott nicht sagen, hey, das war wirklich furchtbar schlimm. Jesus weiß, wie furchtbar schlimm das ist, weil er selber erlebt hat. Okay? Und er ist ein barmherziger und treuer Hohepriester vor Gott für sie, um einzutreten. Ein Hohepriester, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Wow, Leute, das ist der Hammer. Dir kann nichts mehr passieren. Manchmal sagen mir Leute, der Teufel klagt mich immer an und immer und immer. Ja, das ist sein Job. Dafür wird er bezahlt. Lass ihn doch. Du musst nur eins machen, ihm einfach nicht zuhören. Richtig? Du musst Gott zuhören. Der sagt, du bist gerecht, geliebt, gewollt, teuer erkauft, nicht mit Gold und Silber, sondern mit dem Blut des Lammes. Ein Hohepriester, der durch die Sünden des Volkes gesühnt hat. Oh, Leute, spürt ihr die Salbung oder bin es nur ich? Hebräer 4,15. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, nicht. Seine Verneinung, okay, er ist es nicht. Er ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Jesus ist nicht abgehoben und sagt, oh, ich komme von der Universität, ich wohne in Beverly Hills, ich habe Millionäre als Eltern und du kommst aus der Gosse, aus der Bronx. Ich kann dich nicht verstehen. Ja, wie soll das sein da? Ganz schlimm. War ich noch nie. Kenne ich mich nie aus. Gibt es so Leute? Ja. Aber nicht Jesus. Der war in Beverly Hills und in der Bronx. Amen. Er kann dich total verstehen. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Es gibt nichts Neues, was wir Jesus erzählen können. Ist das nicht gut? Das nimmt den ganzen Druck raus. Wo du denkst, ja, ich bin besonders schlimm. Und Jesus sagt, nö, da kenne ich noch ein paar Schlimmere. Aber darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, dass Jesus versteht, durch was du durchgehst oder durch was du durch musst. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Korrekt? Er blieb ohne Sünde. Wer weiß, wie eine Sünde anfängt? In den Gedanken. Jetzt stellt euch mal vor, Jesus hat nicht mal in den Gedanken gesündigt. Das übersteigt unseren Verstand. Jemand sagt dir vielleicht einen blöden Spruch und du denkst schon wieder, die A-Punkt-Punkt-Punkt-Punkt, die Allerliebste. Der Allerbeste. Oder so ähnlich. Jesus hat es nie getan. Selbst mal nicht bei denen, die ihn gekreuzigt haben, die ihn verraten haben. Niemand davon hat er in seinen Gedanken verdammt oder verurteilt. Nicht einen einzigen. Das ist unfassbar, oder? Er blieb völlig ohne Sünde. Wenn man ihn was fragte, wurde er nicht zornig. Wenn jemand ihn um etwas bat, hat er es gegeben. Wenn ihn jemand rufte, dann kam er. Er hat nicht gesagt, jetzt ruft die Olle schon wieder an, ich werde wahnsinnig, die lässt mir nicht die Ruhe. Bupp, wäre es vorbei gewesen. Richtig? Aber er war völlig ohne Sünde. Und dieser hohe Priester kann uns in unserer Schwachheit total verstehen. Amen. Hebräer 5, Vers 1. Hebräer ist voll von dem Thema Hohepriester. Ich gebe euch nur einige Stellen. Ich versuche es zu komprimieren, damit wir nicht ganz Hebräer lesen müssen. Sonst wären wir eine halbe Stunde länger da. Oder so ähnlich. Pass auf, was hier steht. Jetzt wird erklärt, was ein Hohepriester ist. Oder mach's nochmal kurz weg. Mach nochmal kurz ein normales Bild. Ich sag's mal so, für uns in der westlichen Welt oder Nicht-Juden, uns fällt es unfassbar schwer zu verstehen, was der Sinn eines Hohepriesters ist. Weil unsere Kultur so etwas nicht vorsieht. Okay? Es gibt bestimmte Religionen, es gibt bestimmte Naturreligionen oder heidnische Völker. Bei denen gibt es immer ein Priester oder ein Schamane oder wie man die nennt, die mit den Geistern in Kontakt treten, um die Geister zu besänftigen. Die Geister sind aber böse. Und böse Geister sind wie böse. Und die werden nicht besänftigt, sondern die sagen, ich bin böse und ich bin gerne böse. Was ich denke, ist böse. Was ich sage, ist böse. Was ich tue, ist noch viel böser. Die werden nicht gut, weil die da ein bisschen Opfer bringen. Ein bisschen was zu essen, ein bisschen was dies. Neulich habe ich einen Film gesehen, da gehen sie auf den Vulkan hoch, an die Kante. Da wohnt der Boogity-Boogity-Gott. Und dann werfen sie da Essen runter, obwohl sie fast nichts zu essen haben. Ja, oder sie opfern irgendwelche Sachen ihren Vorfahren. Die Bibel sagt ganz klar, die Toten wissen von nichts mehr. Die sind entweder oben oder unten und das war's. Die haben keinen Anteil mehr an dem, was auf der Erde passiert. Also alles, was diese Menschen tun, ist ohne Sinn und Zweck. Es kostet sie was und sie fühlen sich gut, aber es bringt gar nichts. Weil die Geister sind was, wer weiß es noch? Böse. Die werden sich nicht ändern, nur weil da ein paar Blümchen liegen. Oder weil da ein bisschen Reis liegt. Oder keine Ahnung, was die alles kriegen. Selbst wenn sie Babys opfern machen. Ne? Es gibt Reliefs in Ägypten an den Pyramiden und an anderen Stellen, da siehst du, wie Frauen ihre frischgeborenen Babys in den Nil werfen, zum Opfer für den Nilgott. Schnipp, schnapp, Baby ab. Wahnsinn, es gibt nichts, was nicht gibt auf dem Planeten. Jetzt schauen wir uns einen Hohepriester an. Ein Hohepriester, was der ist, interessiert euch das? Okay. Ein Hohepriester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen von wem? Von Gott. Ein Hohepriester ist jemand aus dem Kreis seiner Mitmenschen von Gott herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird mit dem Auftrag, vor Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Jetzt weißt du, warum alle Naturreligionen, andere Religionen das kopiert haben. Der Teufel kopiert, er ahmt nur nach, was er bei Gott gesehen hat. Selber kommt er nicht auf die Ideen, weil er nicht schöpferisch ist. Nur Gott ist schöpferisch. Er ist auch ein Geschöpf. Okay? Er kann nur nachahmen. Und was Menschen alles Gott opfern, was sie meinen, auch in der christlichen Religion gibt's das. Der größte Grund- und Landbesitzer und der reichste Institution in Deutschland ist die katholische Kirche. Über Jahrhunderte haben Bischöfe oder Fürsten, muss ich sagen, Fürsten, Könige und arme Leute, alles der Kirche gespendet, weil sie gedacht haben, sie besänftigen Gott. Sie haben jetzt ein super Opfer gebracht. Hilft es was? Gar nichts, weil das nicht von Gott eingesetzt ist. Wir brauchen jemand, der von Gott eingesetzt ist und Gottes Opfer bringt, was Gott wohlgefällig ist. Sonst ist alles sinnlos, richtig? Okay, super. Ein Hohepriester ist jemand, der aus dem Kreis seiner Mitmenschen herausgerufen und für seine Mitmenschen eingesetzt wird mit dem Auftrag, von Gott für sie einzutreten und für ihre Sünden Gaben und Opfer darzubringen. Also, wir verstehen, im alten Bund, wisst ihr ja, war es immer nur eine Bedeckung der Sünden. Es war nie eine Hinwegnahme. Die Sünden haben sich permanent gestapelt. Sie waren bedeckt mit Tierblut, aber sie waren nicht weg. Sie waren immer noch da. Und der Hohepriester musste jedes Jahr neu opfern, für sich, für die Leute, und einmal im Jahr ins Allerheiligtum reingehen. Ihr wisst, er hat ein Glöckchen am Bein, er hat ein Seil am Bein. Wenn er noch eine Sünde auf sich hatte, hat es ihn sofort erschlagen, er war sofort tot. Weil in der Gegenwart Gottes kann keine Sünde bestehen. Dann haben sie ihn an dem Strick wieder rausgezogen, haben gedacht, jups, das war nichts mit ihm. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Da haben sich nicht so viele gemeldet. Warum? Weil die Priester wurden hineingeboren. Die Leviten waren eine heilige Priesterschaft. Du kannst nicht sagen, oh, ich möchte jetzt Priester werden. Nein, du warst von Gott herausgerufen, hineingeboren in diese Familie und du konntest da auch nicht raus. Du warst da drin. Okay? Und Jesus ist unser Hohepriester. Das dürfen wir nicht vergessen. Hebräer 5, Vers 5. Ihr habt den Sinn des Hohepriesters verstanden. Zu vermitteln zwischen Gott und den Mitmenschen. Okay? Genauso war es auch bei Christus. Sag mal, genauso war es auch bei Christus. Er hat sich nicht selbst angemaßt, Hohepriester zu werden. Das habe ich gerade gesagt. Man kann nicht selber Hohepriester werden. Man ist was? Hineingeboren. Wurde Christus hineingeboren? Absolut. Er ist geboren worden, um zu sterben. Das haben wir auch letzte Woche angeschaut. Er hat sich nicht selbst angemaßt, Hohepriester zu werden. Vielmehr wurde ihm diese Würde von dem verliehen, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Amen. Gott hat Ordnungen. Richtig? Du kannst auch nicht Pastor werden. Immer wieder treffe ich auf Leute, die sagen, ich mache jetzt Gemeinde. Viel Spaß. Viel Spaß. Es gibt so viel selbsternannte Propheten. So viele Leute, die im Namen Gottes wirken. Die Frage ist, was wirken sie? Wenn die dich nicht in die Wahrheit führen oder dir zeigen, dass sie Vermittler sind zwischen dir und Gott, sind die fehl am Platz. Ich zweifle daran stark, ob sie von Gott berufen sind. Wenn du aus einem Seelsorgegespräch noch belasteter rausgehst oder mit Verdammnis oder mit Schuld, dann bezweifle ich, ob derjenige, der gerade mit dir geredet hat, wirklich von Gott ist. Amen. Weil zwischen Gott und der Welt ist was? Alles in Ordnung. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe euch gesagt, Sünde ist kein Problem mehr für Gott. Die ist bezahlt. Was Gott für ein Problem hat, ist mit Religion, mit Leistung. Das ist Christus Plus, wo die Menschen gesagt bekommen, du musst noch, musst noch, musst noch, musst noch, musst noch. Ich muss gar nichts mehr. Die Bibel sagt, das Gesetz, das ganze Gesetz mit all seinen Forderungen ist in Christus erfüllt. Wer hat es erfüllt? Wow, haben wir Schwein gehabt, hä? Dass wir das nicht erfüllen müssen, sondern wir folgen Jesus nach. Er hat's erfüllt, wir folgen ihm nach. Nicht er folgt uns nach. Wir folgen ihm nach. Und wir folgen in der Spur, die er vorgegeben hat, als Hohepriester für uns, als Anwalt für uns, als unser Advokat, der vor dem Vater steht und sagt, Vater, ich habe bezahlt. Und der Vater sagt, in Ordnung. Ich habe euch schon so oft gesagt, es gab noch nie im Universum, es ist noch nie passiert, dass Jesus den Vater um etwas bat und der Vater gesagt, nein. Die beiden sind eins. Die können sich gegenseitig keinen Wunsch ausschlagen. Und Jesus würde den Vater nie etwas fragen, was den Vater stört. Die sind in keinem Konflikt, die sind eins. Ihm wurde diese Würde vom Vater verliehen. Und das ist der Sinn eines Hohepriesters, eingesetzt zu sein vom Vater für die Menschen, für den Vater. Ein Vermittler zwischen dem Vater und den Menschen. Amen. Und deswegen sage ich immer den Leuten, folge nicht einer Institution, einer Kirche, einer Religion oder einem Menschen. Du musst Christus folgen. Da ist der Anfang und das Ende, der Anfänger und der Vollender. Viele Christen scheitern, weil sie von Menschen erwarten. Wenn ich von dir erwarte, werde ich enttäuscht. Wenn du von mir erwartest, wirst du enttäuscht. Und Enttäuschung ist dasselbe Gute wie Entgiftung. Bei Entgiftung wirst du frei von Gift. Bei Enttäuschung wirst du frei von Gott lässt immer wieder zu, hör mir gut zu, das hat nichts mit Verdammnis zu tun. Gott lässt immer wieder zu, dass Menschen dich in deinem Leben enttäuschen. Damit du aufhörst, auf Menschen zu schauen. Und anfängst einzig und allein auf Christus zu schauen. Und wenn du dir dein Ruhm, deine Ehre, dein Lob bei Christus ziehst, wird dir ganz egal, was Menschen sagen. Ob sie dich loben oder ob sie dich tadeln, das ist dir egal. Du bist ein Geistmensch, der ist unantastbar. Aber solange wir noch von Menschen Lob erwarten oder Lob annehmen, wird's ganz gefährlich. Das Eis wird ganz dünn. Ich habe gemerkt, die Menschen in meinem Leben, die mich am meisten gelobt haben, sind die, die mich danach am meisten verraten haben. Und manchmal passiert es, weil wir dieses Lob annehmen. Nimm von niemand Lob an. Ich meine, wir alle brauchen eine Ermutigung. Davon rede ich nicht. Das ist gut. Wir ermutigen auch unsere Kinder. Ja, wir sagen, wenn der Kleine laufen lernt, komm, das schaffst du, der fällt er dreimal wieder hin. Kein Problem, komm, steh auf, du lernst das Laufen. Richtig? Das ist eine Ermutigung, das mache ich auch mit euch. Aber die Mama steht nicht hin und sagt, oh, mein großer Sohn, wenn du einst laufen kannst, oh, werde ich dich anbeten, weil du so toll bist. Oh, er kann laufen, mein Sohn kann laufen. That is too much. Gott alleine gebührt alle Ehre, okay? Verstanden? Halleluja. Gott hat ihm diese Würde verliehen, diese Würde. Halleluja. Oh, ich liebe das Wort. Hebräer 6, Vers 20. Ha. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen, habe ich gerade gesagt. Christus geht voraus, wir gehen hinterher. Amen. Wir folgen ihm. Jünger machen heißt im Urtext Nachfolger machen. Bist du ein Jünger des Herrn, musst du ihm nachfolgen. Amen. Nicht deine Wege gehen und sagen, Herr, beschere, segne meine Bescherung. Ich wollte nur wissen, ob er zuhört. Der Herr holt dich wieder raus, aber er geht nicht mit dir in die falsche Richtung und sagt, na gut, dann machen wir es halt so. Macht er nicht. Er weiß, was gut für dich ist. Amen. Dorthin ist Jesus als Wegbereiter vorausgegangen. Er, der für alle Zeiten, sag mal für alle Zeiten, ich lasse euch das nicht für mich sagen, ihr sagt es euch selber. Amen. Für alle Zeiten, für immer und ewig könnt ihr auch stehen. Vorausgang, der für alle Zeiten Hohepriester wurde, ein Hohepriester von derselben priesterlichen Ordnung wie Melchisedek. Halleluja. Ist es gut? Merkst du, wie komisch manche Dinge in der christlichen Welt sind, wenn Menschen zu dir kommen und sagen, Bruder, kannst du mal für mich beten? Nein. Wer betet für ihn? Kannst du besser als Jesus beten? Ja oder nein? Ja, nein. Aber wahrscheinlich eher gleich. Aber Jesus ist der König. Wenn der König für dich betet beim Vater, was will dann noch der Gastwirt? Merkt ihr das? Aber Menschen wollen sich von ihrer Natur her immer abhängig machen von anderen Menschen. So funktioniert jede Sekte. Die haben einen Guru, der die Erleuchtung hat. Und der ist so weit oben, dass die anderen diese Erleuchtung nie erreichen. Der hat dann 10 unter sich, die die Halberleuchtung haben. Die brauchen aber auch den Guru. Und dann unter den 10 gibt's die nächsten 100. Das funktioniert wie eine Pyramide. Und ganz unten sind die, die die Stufen der Erleuchtung gehen. Oh, Buddha, erleuchte mich. Der hat aber die Batterie ist leer. Richtig? Stell dir das mal vor, der lebendige Gott liebt dich so sehr, dass er sagt, ich rede mit dir. Ich liebe dich. Ich bin bei dir, morgens, Mittag, abends, nachts. Christen können keine Einsamkeit mehr fühlen. Das geht eigentlich gar nicht. All diese Dinge, die ich nenne, sind alle nur eine Entscheidung entfernt. Jeden Sonntag habe ich das. Mir rasen 1000 Sachen durch den Kopf und dann merke ich, ich will jetzt eigentlich anbeten. Und dann sage ich den 1000 Sachen, Schnauze, raus, ab, Kopf leer, Herz leer und ich bete jetzt den Herrn an. Amen. Ist alles nur eine Entscheidung entfernt. Sind die Sachen noch real und da? Ja. Aber ich lasse nicht zu, dass diese Dinge mir die Zeit hier rauben. Dasselbe ist, wenn du das Wort hörst. Kannst du rumgucken, in der Nase bohren. Hier jetzt nicht, weil wir so kleine Gruppe sind. Aber wenn du in einer großen Gemeinde sitzt, dann kannst du alles machen. Vor allem die in der letzten Reihe, die können alles machen, kriegt keiner mit. Aber sie berauben sich selbst. Sie sind abgelenkt durch alle möglichen Sachen. Anstatt zu sagen, ich diszipliniere mich jetzt, das beten wir ja oft vorher. Herzelein, richte ich jetzt aus auf den Herrn. Amen. Und ich merke, dann kommt ihr in eine Freiheit hinein, die Verantwortung bedeutet. Je mehr ihr die Wahrheit kennt, desto weniger könnt ihr euch rausreden. Richtig? Ihr könnt nicht mehr sagen, ich brauche einen Pfleger. Herr, schick mir einen Pfleger. Ich brauche einen, der hinter mir herräumt und der vor mir wegräumt. Das wird nicht passieren. Gott übergibt dir die Verantwortung. Ich merke aber echt, ich merke wirklich, dass viele Menschen das nicht wollen. Die wollen viel lieber vom Amt leben. Jetzt niemand gegen niemanden, der vom Amt lebt. Wenn man eine Not hat, ist es gut. Aber wenn man die Not ausnutzt, wenn man sagt, ich gehe nie wieder arbeiten, das Amt bezahlt für mich. Der macht was da, ich gehe zum Tafeln, ich gehe hierhin, dort. Das ist alles gut, wenn man in der Not ist. Aber das Ziel muss sein, aus der Not wieder rauszukommen. Dann ist es wahrhaftig und ehrlich. Wisst ihr, in der Gemeinde ist es nichts anderes. Man kann sich immer auf den anderen ausruhen. Heute ist Essen. Ich bringe keine Woche was zu essen mit. Dann machen doch die anderen. Toilette putzen, nee, das ist unter meiner Würde. Ich bin ein Gesalbter des Herrn. Soll ich weitermachen? Nee, lass mal gut sein. Aber ihr merkt, auf was ich hinaus will. Amen. Gott ist so gut und liebt euch so sehr, dass er euch hier schult, dass ihr in die Reife kommt, in die Vollmacht, die euch gehört. Manchmal rufen mich Leute an, das ist toll. St. Thomas, ich habe das ausprobiert, was du gepredigt hast und es funktioniert. Die Dämonen gehen, die Krankheit geht, es kam ein Finanzschub. Ich habe es nicht erfunden. Ich bin nur der Lautsprecher. Amen. Aber es funktioniert, wenn du in den Glauben hineintrittst. Du kannst 30 Jahre auf dem Stuhl sitzen in der Gemeinde und den Stuhl wärmen. Wie die Oma, wo mal reinkam, sagt, sie sitzen auf meinem Platz. Könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Sag, wo steht es? Aber damals hatte ich noch nicht so viel Lehre über Gnade wie heute. Gott will, dass ihr in das hineinkommt, was euch gehört, was euer Erbe ist. Am Donnerstag haben wir uns angeschaut, einen Bibelabend, was Sache ist zum Beispiel, und das ist ein Lieblingsbeispiel von mir, weil das versteht jeder. Wenn Prinz Charles als Baby entführt worden wäre und wäre jetzt 25 Jahre aufgewachsen auf dem Bauernhof, irgendwo in Irland, und alle Detektive der Welt hätten das Baby gesucht und nicht gefunden, und dann finden sie es nach 25 Jahren und dann machen sie einen DNA-Test, tatsächlich, das ist Prinz Charles. Dann holen die den in den Buckingham Palace, so, und dann haben sie einen tollen Prinzen, ne? Der wird nicht mal für einen Faschingsprinz reichen. Weil wie redet Prinz Charles? Wie ein Bauer. Wie denkt Prinz Charles? Wie ein Bauer. Was ist seine Erwartung? Die eines Bauern. Alles in ihm ist Bauer. Bauer sein ist nicht schlecht. Aber es reicht nicht für einen Prinzen. Weil wenn die Gäste aus aller Welt kommen und er sitzt dann ist das nicht so toll. Oder da ist ein Bankett und die machen so Tü und tanzen da so gediegen, ja, und Prinz Charles und vieles mehr. Dann, Amen, was muss aus ihm raus? Der Bauer. Was muss rein? Der Prinz. Wenn jemand von neuem geboren wird, ist es kein Unterschied. Du warst in der Welt, sinnbildlich gesprochen, ein Bauer. Du hast nicht geredet wie ein Prinz. Du hast nicht gedacht wie ein Prinz. Du hast nicht gegessen wie ein Prinz. Du hast nicht getrunken wie ein Prinz. Und da höre ich auf, sonst wird es zu lang. Okay? Egal, wo du herkommst, ob du studiert hast dich bekehrt, oder du warst eine Prostituierte, hast dich bekehrt, es ist völlig egal. Was jetzt raus muss, ist all das Denken von früher. Denn den Mensch gibt's nicht mehr. Die Bibel sagt, siehe, alles ist neu geworden. Dein Geist ist komplett neu versiegelt. Der bleibt in Ewigkeit gleich. Deine Seele und dein Äußeres ist noch dasselbe. Und die müssen jetzt gereinigt werden. Das nennt die Bibel die Waschung im Wasserbad des Wortes. Wo du merkst, oh, so ordinär rede ich nicht mehr. Bestimmte Worte nehme ich nicht mehr in den Mund. Ich kann mich nicht mehr so benehmen. Ich werde nicht mehr gleich zornig. Ich nehme nicht den Messer und steche den ab. Sondern ich muss erst denken und dann handeln. Okay? In der Bibel gab es auch so einen, der hieß Petrus. Da kam ein paar Schnappohr ab. Jesus hat es wieder drangeklebt mit dem geistlichen Paddex. Haben sie alle geguckt und gestaunt. Ja, wie war Petrus drauf? Petrus war der Fischer. Der Mann, der die Dinge schnell erledigt. Türsteher in St. Pauli. Du kommst schon nicht rein. Du kommst schon nicht raus. Egal wie rum. Und er musste durch die Erneuerung. Und dann hat er sich verändert. Dann liest man über Petrus. Wow, der Schatten fiel auf die Kranken und die wurden gesund. Er hat nicht mal für sie gebetet. Die spürten, wow, da passiert was. Und diese Veränderung ist bei uns die gleiche. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber wir müssen durch diese Waschung hindurch. Durch das Sauberwerden. Halleluja. Hebräer 7, ab 21. Aber als Jesus zum Priester eingesetzt wurde, von wem? Vom Gott, machte Gott ihm eine Zusage, die er mit einem Eid bekräftigte. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, wir dürfen nicht schwören? Das wisst ihr, ja? Warum schwört dann Gott? Weil er es darf, weil er Gott ist und weil er kein Mensch ist, der lügt und weil er niemals einen Eid bricht. Hast du schon mal ein Versprechen gebrochen? Keine Hände, passt. Ich sehe es an euren Gesichtern. Gott gab Jesus einen Eid, einen Schwur. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Müsste Gott es machen? Hat er gar nicht nötig. Aber er tut es, weil er damit sagen will, hey, steht felsenfest, ich werde mich nie ändern. Okay? Mit einem Eid bekräftigte, es heißt in der Schrift, der Herr hat geschworen, du sollst für immer Priester sein. Und er wird seine Zusage nie zurücknehmen. Nie. Nie. Der Herr hat geschworen. Nie. Nächster Vers. Dieser Schwur macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus der Garant, die Garantie eines, lies mit mir, besseren Bundes ist. Wow, ist das nicht der Hammer? Jesus ist unsere Garantie. Unsere Garantie. In der Welt, wenn du Garantie hast auf dem Fernseher, auf dem Auto, das ist nicht lange. Meistens geht's kaputt einen Tag nach Ende der Garantie. Da ärgerst du dich. Aber hier heißt es unmissverständlich, ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber, dass Jesus die Garantie eines besseren Bundes ist. Nächster Vers, wir lesen jetzt einiges, ganz dranbleiben. Nach der alten Ordnung gab es eine lange Reihe von Priestern. Die alte Ordnung war der alte Bund, okay? Einer folgte auf dem anderen über Jahrhunderte, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben, logischerweise. Okay, weiter. Jesus aber lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Ohne Ende. Amen. Für dich. Du musst verstehen, es ist für dich. Okay, weiter. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann. Vollkommen retten. Nicht heute gerettet, morgen verloren. Heute gerettet, morgen verloren. Das lehren manche. Sobald du die nächste Sünde begehst, hast du deine Errettung verloren. Was ein Schwachsinn. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Jesus wird nie aufhören, für dich einzutreten. Weißt du, dass Jesus schon für dich betet, obwohl du noch gar nicht ihn drum gebeten hast? Du hast noch nicht mal irgendwas gesagt, Jesus, hilf mir, hilft er dir schon. Weil er dich liebt. Wir müssen manchmal 15 Mal gefragt werden, bis wir uns erbarmen. Jesus hilft, bevor du gefragt hast. Amen. Du musst nur anfangen, das Glauben. Festhalten, nicht mehr loslassen. Amen. Wichtig. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Weiter. Ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Ist es nicht der Hammer? Nicht einer, der anfängt, aufhört, stirbt, sondern einer, der ewig bleibt. Einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Wow. Ist das nicht cool? Leute, das muss euch mitreißen. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Wer herrscht über diese Erde? Die Reichen, die Moslems. Nein, Christus herrscht. Amen. Mach dir das bewusst. Oh, der Virus herrscht. Nee, mein Christus herrscht. Amen. Amen. Halleluja. Weiter geht's. Im Gegensatz zu dem levitischen Hohenpriestertum muss er nicht Tag für Tag Opfer darbringen. Sag mal, nicht mehr Tag für Tag. Wichtig für dich. Und muss auch nicht mit einem Opfer für einige Sünden beginnen, ehe er für die Sünden des Volkes opfern kann. Nein, nein. Jesus hat nur ein einziges Mal Opfer dargebracht, nämlich sich selbst. Und dieses Opfer gilt für immer. Halleluja. Amen. Amen. Leute, das ist der Hammer. Das kannst du nicht oft genug hören. Weil deine Umstände, dein Fleisch, irgendwas immer das Gegenteil sagt von dem. Und wenn du die Wahrheit nicht kennst, kannst du dich nicht wehren. Sollte Gott gesagt haben, ist der Lieblingssatz vom Teufel. Sollte Gott, kann das sein, dass? Dann musst du wissen, was da steht. Sonst kannst du nicht sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt, weiß, was Gott gesagt hat. So, dann gehen wir zu Hebräer 8, ab Vers 1. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wichtig? Der entscheidende Punkt bei dem allem ist der, wir haben einen Hohepriester, der den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät eingenommen hat. Den Ehrenplatz auf dem Thron Gottes im Himmel. Er hat den Platz eingenommen an der rechten Seite. Jesus hat sich gesetzt. Zur Rechten des Vaters. Gesetzt. Gesetzt. Versteht ihr, was gesetzt heißt? Ich arbeite jetzt mal richtig. Das ist nicht dasselbe, oder? Wenn ich mich hinsetze, dann tue ich nichts. Das Zeichen, dass ich mich setze, ist, dass ich mich ausruhe. Wenn ich etwas tun will, muss ich aufstehen. Jesus sitzt. Es ist vollbracht. Die Hohepriester mussten rein und raus, rein und raus, rein und raus. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Vater, ich hab's vollbracht, erledigt, abgehakt. Muss nur noch abheben. Drin leben. Jesus muss nicht mehr für dich sterben. Versteht ihr jetzt, wie perfide das ist, wie böse das ist, wenn irgendwelche geistige Leiter, welcher Farbe auch immer, den Leuten sagen, du musst jetzt dies tun, du musst jetzt das tun. Ich komme aus dem Katholischen, obwohl ich das nie gelebt habe. Es war mir zuwider. Ja, bete 10 Vater unser, dann ist alles wieder gut. Oder sie laufen mit ihrer Murmelkette rum und machen Bugidibu, Bugidibu. Und der Heiland steht im Himmel und sagt, oh, der Thomas in Heidelberg, Papa, guck mal, wie der wieder die Kugeln dreht. Ach, da kann ich doch nicht anders, wie mich freue. Richtig? Damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir wissen, wer es vollbracht hat. Wer? Christus. Er hat es vollbracht für mich und ich gehe aus von diesem vollbrachten Werk und bleibe in meinem Frieden, in seinem Frieden. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Religion gibt dir keinen Frieden. Religion sagt dir permanent, was du nicht kannst und was du noch nicht hast. Was du dafür tun musst und was du nie erreichen wirst. Das ist Religion. Das hat mit Jesus nichts zu tun. Jesus hat für mich alles vollbracht. Für manche Menschen merke ich, das so schwer zu verstehen. Das ist wie bei der Schwabe. Was nichts kostet, kann nichts sein. Also was nichts kostet, kann nichts nicht gut sein. Das ist nicht wahr. Das ist mehr als gut. Das ist der Hammer. Oder? Weiter. Und der seinen Dienst im wahren Heiligtum versieht. In dem Zelt, das vom Herrn errichtet wurde, nicht vom Menschen. Wisst ihr, dass im Himmel ein Zelt steht? Ein Zelt der Begegnung? Und es war das, was Mose empfing, um es für Israel zu bauen, war genau das hat Mose im Himmel gesehen. Und genau nach dem, was er im Himmel gesehen hat, hat er das Zelt auf Erden nachgebaut. Gibt es das Zelt auf Erden heute noch? Nein, das ist weg. Gibt es das Zelt im Himmel noch? Es bleibt in Ewigkeit. Wer ist da drin, in diesem Zelt der Begegnung? Mose? Jesus ist unser Hohepriester. Jesus ist unser Hohepriester, der in diesem wahren Heiligtum drin ist, in diesem Zelt, das von Gott errichtet wurde und nicht von Menschen. Amen. Nächster Vers. Jeder Hohepriester ist ja dazu eingesetzt, Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch der Hohepriester, von dem wir sprechen, etwas haben, was er Gott opfern kann. Weiter. Nun konnte er hier auf der Erde gar nicht Priester sein, denn hier werden die Opfer von denen dargebracht, die vom Gesetz dazu bestimmt sind. Weiter. Ihr Dienst vollzieht sich freiwillig in einem Heiligtum, das nur ein Abbild und ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Siehst du das? Alles, was Gott den Israeliten gesagt und gegeben hat, war ein Abbild dessen, was im Himmel ist. Wichtig. Und es ist verrückt, dass die Juden bis zum heutigen Tag Christus ablehnen, obwohl alles, was sie tun, jedes christliche Fest, ist ein Abbild dessen. Weißt du, Weihnachten, Ostern, Pfingsten sind keine biblischen Feste. Es sind Hexensabbate, satanische Feste gewesen. Am 24.12. oder 25.12., egal wie rum, sind fast alle heidnischen Götter geboren. Da hat man einfach Christus draufgesetzt und es angemalt und hat gesagt, so jetzt ist es Weihnachten. Das steht in der Bibel nicht. Da steht nicht drin, wir sollen Weihnachten feiern, wir sollen Ostern feiern, Pfingsten feiern. Das ist alles Quatsch. Es gibt aber das Laubhüttenfest. Und die ganzen christlichen Feste haben alle was zu tun mit Christus und was er getan hat. Eines Tages wird die Decke hinweggenommen von den Juden. Sie werden es erkennen und merken, dass den sie verfolgt haben, der ist, um den sich alles dreht. Wir haben diese Gnade heute schon. Ist es nicht der Hammer? Aus diesem Grund erhielt Mose, als er sich an den Bau des heiligen Zeltes machte, die Anweisung, achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild, nicht ein Abbild, sondern ein Vorbild, ausführst, das dir auf dem Berge gezeigt wurde. Leute schreiben dauernd in meinem Video, die Auferstehung der Toten hat noch nicht stattgefunden, also kann der gar nicht im Himmel gewesen sein. Wo war denn Mose? War der in der Hölle, als er das sah? Der muss ja im Himmel gewesen sein, sonst hätte er das ja alles nicht gesehen. Leute, die kennen die Bibel nicht, die quatschen nur irgendeinen Quark und erzählen dummes Zeug, ohne zu wissen, was im Wort steht. Mose schon. Achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst. Wer ist das Vorbild? Christus. Amen. Richtig? Weiter. Der Dienst hingegen, der Jesus übertragen wurde. Der Dienst hingegen. Sag mal, der Dienst hingegen. Der Jesus übertragen wurde. Ist von ungleichlich größerer Bedeutung. Haben wir das verstanden? Der Hohepriester in der Welt unter dem Gesetz. Da drehte sich alles um die Sünde. Könnt ihr euch erinnern? Sünde, Opfern, Sünde, Opfern, Sünde, Opfern. Ich habe euch schon so oft gesagt, und weiß nicht, ob ihr es versteht oder ob es durchbricht. Das, was wir in Christus haben, ist das millionste Fache, es gibt gar kein Wort dafür, mehr als das, was Adam hatte. Wir sind in Christus nicht nur erlöst und kommen in den Himmel. Leute, wir sind zu Söhnen geworden. Adam war nur eine lebendige Seele, mehr nicht. Christus ist ein lebendig machender, permanent. Lebendig machender Geist. Yeah. Leute, das ist die Wahrheit. Christus macht dich jeden Tag lebendig. Du bist lebendig. Amen. Halleluja. Und wir haben so viel mehr. Das, was wir in Christus haben, ist so viel mehr als nur die Vergebung der Sünden. Wir sind zu Söhnen geworden. Wir werden mit Gott mitherrschen. Wir werden diese Welt richten. Wir werden alle Menschen, die in dieser Welt was Böses getan haben, wir werden Zeuge sein mit in der Verhandlung. Wir werden den Teufel anklagen. Wir werden sagen, das hat er getan. Und die Menschen, die verloren sind, werden das lesen, was wir gerade gelesen haben, dass Gott versöhnt war mit ihnen aus Gottes Sicht. Aber vielleicht haben sie das Evangelium nie gehört, weil keiner raus ist. Oder sie haben gesagt, so ein Quatsch will ich nicht. Aber die, die es angenommen haben, sagen Halleluja, Christus ist mein Hohepriester. Amen. Wer vollbringt die Tat? Christus oder du? Christus ist dein Hohepriester. Merkt ihr, wie entspannend es ist, wie der Druck rausgeht? Manche sagen, ja, wenn du nicht Bibel lest, dann. Wenn du nicht betest, dann. Wenn du nicht fastest, dann. Selber schuld. Weißt du, ich muss nicht mehr Bibel lesen. Ich muss nicht mehr beten, ich muss nicht mehr fasten. Aber weil Christus in mir lebt, habe ich voll Bock drauf. Denn er hat sein Gesetz in mein Herz geschrieben. Ich habe ein neues Herz bekommen, meine Wiedergeburt. Nicht mein Herz, was bockig ist, sondern ein Herz, was den Herrn liebt von ganzem Herzen. Amen. Halleluja. Wir haben einen viel besseren Bund. Ja, darfst du ruhig klatschen, ist gut. Dass sich auf viel weiter reichende Zusagen stützt. Du bist reich gemacht zu jedem guten Werk. Das waren die Leute im alten Bund nicht. Die wurden von ihren Sünden, ja, ich will nicht sagen erlöst, freigesprochen mit der Bedeckung, aber dann gingen sie raus, die waren noch, da war nichts. Du bist ein Sohn des Allerhöchsten geworden durch Christus. Leute, das ist der Hammer. Jetzt kommt's langsam. Ihr müsst es im Geist greifen. Ihr müsst es greifen und sagen, ja, Amen, so ist es. Wisst ihr nicht, die Berühmten und Reichen dieser Welt sind die, um die sich diese Welt dreht, sondern um uns. Wir dürfen nicht überheblich werden, nicht abgehoben, nicht stolz. Davon rede ich nicht. Gott widersteht dem Stolzen, auch seinen Söhnen, wenn sie stolz werden, und den Töchtern. Aber wir müssen erkennen, wer wir sind. Wir sind nicht mehr der Bauer, wir sind Prinz Charles. Und wir müssen so reden wie Christus, wir müssen so denken wie Christus, wir müssen eine royale Gesinnung entwickeln. Und die Menschen werden es spüren. Wenn ein Bauer reinkommt, merkst du das, und wenn ein Prinz reinkommt, merkst du das auch. Amen. Was strahlen wir aus? Ist egal, wo du herkommst. Gott interessiert deine Vergangenheit nicht mehr. Hör mir gut zu. Er hat deine Sünden hinab ins tiefste Meer geworfen, denk nicht mehr dran. Die alte Marion, die alten Thomas, die alte Lydia, alles das gibt es nicht mehr. Du bist ein Sohn geworden des Allerhöchsten, auch die Töchter sind Söhne. Genauso wie die Männer zur Braut gehören. Amen. Der Teufel hat einen Job. Der wird dich nie an deine Zukunft erinnern. Der erinnert dich immer nur an deine Vergangenheit. Weil er ist kein Geistwesen mehr. Er ist ein seelisches Wesen. Er sagt dir, ich weiß doch, Stelios, wie du früher warst. Und was sagt Stelios? Ja, ich auch. Nein, Stelios sagt, den gibt's nicht mehr, den alten Stelios. Er gibt nur noch den neuen Stelios. Amen. Da ist er kauft mit dem Blut des Lammes. Halleluja. Halleluja. Und wenn du das dem Teufel sagst, der hat nicht nur Kopfweh und Migräne, der kriegt eine Depression. Amen. Halleluja. Wow. Puh, puh, puh. Schließlich hätte Gott keinen Anlass gehabt, einen zweiten Bund zu schließen, wenn der erste nicht Mängel aufgewiesen hätte. Der erste Bund war mangelhaft, nicht von Gott, von den Menschen. Gott wusste, sie können diesen Bund nicht halten. Gott kann mit dir lauter Bündnisse schließen, wenn du sie nicht hältst. Was soll er machen? Es bleibt keine Gnade, es bleibt nur Strafe. Du bist ein Verräter, du hast den Bund gebrochen. Du hast mit Blut einen Bund geschlossen, hast gesagt, wenn deine Familie angegriffen wird, greifen wir deine Feinde an. Das ist ein Bund, was Menschen schließen. Und wenn jemand den Bund bricht, heißt es, dein Blut kommt jetzt über dich. Wir werden dich töten, sobald wir mit den Feinden fertig sind, weil du hast uns nicht beigestanden. Und dasselbe wusste Gott, dass du es nicht schaffst. Deswegen hat er mit Christus den Bund geschlossen. Abraham fiel in einen tiefen Schlaf. Und Christus als Fackel ging hindurch. Amen. Weil Gott wusste, er muss schon von Anfang an, lange bevor Christus geboren wurde, muss er mit Christus den Bund eingehen, nicht mit Menschen. Christus wird diesen Bund nicht brechen. Und wenn du in Christus bist, wirst du den Bund auch nicht brechen, obwohl du noch sündigst. Habt ihr das jetzt verstanden? Du bist ein Gerechter, weil Christus diese Gerechtigkeit für dich erwirkt hat. Nicht, weil du toll bist und das Gesetz hältst, sondern Christus hat es für dich erwirkt und du trittst einfach nur hinein und sagst, ja, Amen, ich nehme das an. Amen. Und dann wirst du noch Fehler machen, kein Problem, weil Gott nicht auf dich schaut, sondern auf Christus. Und er dein Anwalt ist, der oben steht, sagt, Papa, ich weiß, der Thomas hat schon wieder gemacht, aber ich hab's vollbracht für ihn. Amen. Und der Vater sagt, Halleluja, ich bin nicht zornig mit Thomas. Ich schaue auf dich, Jesus. Danke, mein Sohn. Halleluja. Amen. Wow, das ist so gut, Leute. Nächster Vers. Könnt ihr noch? Dass dieser tatsächlich unvollkommen war, macht die Schriftstelle klar, an der berichtet wird, wie Gott sein Volk tadelt. Der Tag kommt, sagt der Herr, an dem ich mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda einen neuen Bund schließen will. Und zwar mit dir und mit mir. Amen. Weiter. Er will einen neuen Bund schließen. Gott will einen neuen Bund schließen. Weiter. Er wird anders sein als der andere. Sag mal, er ist anders als der andere. Der alte Bund war, ich muss tun. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Der neue Bund ist, es ist vollbracht. Halleluja. Wenn es vollbracht ist, was muss ich noch tun? Nichts. Aber weil ich Christus liebe, tue ich alles. Aus Liebe, nicht mehr, weil ich muss. Oh, Leute, hey. Boah, ich spüre die Salbung, ich brenne gleich weg. Er wird anders sein, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten führte. An jenem Bund haben sie sich nicht gehalten, richtig? Obwohl sie die Wunder Gottes gesehen haben. Manchmal sagen Christen zu mir, wenn ich ein Wunder sehe, dann glaube ich, vergiss es. Israel hat dauernd Wunder gesehen. Feuersäule, Rauchsäule, Meer teilen, Fluss läuft zurück. Und es hat nichts genutzt. Sie haben immer wieder Gott verlassen, weil ihr Herz nicht bei der Sache war. Amen. An jenem Bund haben sie es nicht gehalten, weshalb ich mich von ihnen abgewandt habe, sagt der Herr weiter. Der zukünftige Bund jedoch, zukünftige Bund, wann hat er angefangen? Vor 2000 Jahren. Für uns ist das nicht mehr Zukunftsmusik, es ist Vergangenheit. Wir leben drin, 2000 Jahre. Den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Pass auf, wie der Bund aussieht mit dir und dem Vater. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen. Amen, in ihr Innerstes. Wo hinein? In den Geistmensch. In das neue Herzen des Geistmenschen. Amen. Du hast ein neues Herz gekriegt an deiner Wiedergeburt. Du kannst nicht mehr sündigen wie vorher. Das macht keinen Spaß mehr. Dein Fleisch sagt, ja, mach's nochmal. Und du machst es dann nochmal und sagst, das fühlt sich nimmer gut an. Das macht keinen Spaß mehr. Der Spaß ist weg. Richtig? Ha, ist das nicht gut? Ich werde, sagt er, mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Weiter. Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren. Keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Wo lebt der Herr? Ab dem Moment deiner Wiedergeburt. Eigentlich müsste ich dir nicht sagen, komm, lerne den Herrn kennen. Komm in meine Bibelschule nach Heidelberg. 3 Wochen, kostet nur 500 Euro. Ich zeige euch, wie der Herr ist. Klingelt's bei jemand? Hier steht, keiner muss seinen Bruder mehr lernen. Komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden mich alle kennen. Ob du dich mit 3 Jahren bekehrst, mit 5 oder mit 50 oder mit 30, ist völlig Banane. Sie erleben allesamt gleichermaßen den Herrn. Noch 2 Verse, komm. Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben. Wir sind immer noch in der Zukunftsform in der Bibel. Für uns was? Vergangenheit. Für uns, was wird Gott, wie viel Sünden vergibt er? Danke, Andrea. Sind schon alle vergeben. Hier steht's. Wenn du mir nicht glaubst, lies selber. Denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben, hat uns alles Unrecht vergeben und werde nie mehr, sag nie mehr, an ihre Sünden gedenken. Das ist der Vater. Hä? Nie mehr. Noch 1 Vers, dann haben wir's. Indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Pass auf, wenn du Christen triffst, die dauernd das Gesetz reden. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Was habe ich damit zu tun? Nichts. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich lebe so, aber weil es in meinem Herzen ist. Amen. Und nicht, weil ich das Gesetz erfüllen muss. Und du merkst, wie Menschen reden, was sie glauben. Ob sie sich selber preisen, sagen, ich lebe heilig. Ich bin ein anständiger Mensch. Ich erfülle das Gesetz des Herrn, wie dieser reiche Jüngling. Erfülle das Gesetz, mache ich von klein auf. Zero. Brrr. Schon falsche Antwort, verloren. Richtig? Ey, Gott ist so gut, dass er euch das Geschenk gegeben hat. Das ist euer Erbe, in das ihr immer tiefer rein dürft und immer tiefer daraus zu ziehen. Die Church of the River gehört Jesus. Es ist vollbracht. Dein Leben gehört Jesus. Es ist vollbracht. Deine Gesundheit. Es ist vollbracht. Amen. Alles ist vollbracht. Und es fängt an mit einer Entscheidung, das zu glauben oder es zu lassen. Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir für heute Morgen. Und ich bete, dass dieses Wort weiterarbeitet an den Herzen der Menschen. Und dass du das hervorholst. Ja, wirklich mit den Menschen durcharbeitest, Heiliger Geist. Und dass es wirklich zu einer Gewissheit wird. Raus vom Bauer sein, rein in Prinz Charles sein. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Amen. Halleluja. Yes, Lord. Puh.